Ja, wir freuen uns, dass wir heute Morgen Rainer Moh zu Gast haben, Pastor in der landeskirchlichen Gemeinschaft hier in Hannover, in der Fahrenwalder Kirche. Trefft ihr euch ja immer oder seid auch dort ansässig. Und wir freuen uns, dass du da bist und uns das Wort bringst heute Morgen. Begrüß dich mal ganz herzlich.
Ja, guten Morgen. Lass uns nochmal zusammen beten. Jesus Christus, wir danken dir für diesen Morgen. Und, wir haben heute Zeit, ja, bei dir anzukommen, dich anzubeten. Und ich bitte dich, dass du meine Worte benutzt, um in die Herzen zu sprechen. Danke, dass du das tun kannst, weil du ein allmächtiger Gott bist. Amen. Ja, vielleicht noch ein paar Worte zu mir. Geboren in Hamburg vor 51 Jahren. Habe Theologie studiert in Marburg und im Schwarzwald und bin dann wieder zurück in den Norden. Habe 10 Jahre in Hamburg-Harburg gearbeitet und dann 12 Jahre in Buxtehude. Und seit 1.12. bin ich jetzt hier in Hannover. 2016, was habe ich gesagt? 1.12.2016. Also ich habe Hannover schon ein bisschen kennengelernt und was ich besonders spannend finde, ist diese Art und Weise, wie hier die Allianz Gebetswoche gefeiert wird. Das ist irgendwie eine große Bewegung, eine Bewegung der ganzen Stadt. Ich hatte letztes Jahr im Januar den Impuls, in eine andere Gemeinde zu gehen, in die Freie Evangelische Gemeinde. Und dann traf ich Jörg. Jörg hat da gepredigt. Es war mein erster Kontakt mit einem Pastor aus Hannover und bin hinterher auf ihn zu und habe gesagt, ja, ich bin jetzt neu hier und dann hat er mich gleich gesegnet. Das war eine ganz tolle Erfahrung, auch mit einem Segen hier in Hannover anzukommen. Heute ist nun der Start der Allianz Gebetswoche. Und das große Thema, das über dieser Allianz Gebetswoche steht, ist als Pilger und Fremder unterwegs. Und der Text, der heute vorgeschlagen ist, über den es zu predigen gilt, ist ein bekannter Text aus 1. Mose 12, und zwar der Text von der Berufung Abrahams. Und ich will den nochmal vorlesen. Also Kapitel 12, 1 bis 3. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Wenn man das so liest, hier diesen Text aus 1. Mose 12, dann merkt man, hier findet eine klare Zäsur statt. Hier beginnt etwas Neues. Und hier wird deutlich gesagt, Abraham, zieh los, verlass dein Vaterland, verlass das bisherige, wo du gewesen bist und geh los. Und wenn man den Text weiterliest, die Verse, die danach kommen, dann ist es auch wirklich so. Abraham zieht los. Und für ihn ist das so ein Schlüsselmoment seines Lebens. Und die Überschrift über diesem Text ist auch die Berufung Abrahams. Und alle Theologen, wenn man einen Kommentar guckt, alle Theologen sprechen hier von Berufung. Und wenn man mal so eine Definition nimmt, eine theologische Definition, dann ist Berufung eine innere Notwendigkeit, die jemand spürt und die ihn zum Handeln zwingt. Und genau das passiert auch hier. Also Abraham hört den Ruf Gottes und er reagiert und zieht los. Ich weiß nicht, wie es euch geht und wie oft ihr diese Verse schon gelesen habt. Das ist ja so wie in so einem Film. Plötzlich geht es los. Und es fehlt so irgendwie die Vorgeschichte. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, Ziemlich beste Freunde. Ja, das ist so eine Geschichte zwischen einem Gelähmten und einem, der dann praktisch sein Krankenpfleger wird, und zwischen denen entwickelt sich eine ganz tolle Freundschaft. Und die erste Szene in diesem Film ist, wo die beiden in so einem richtig geilen Maserati durch die Gegend brettern und von der Polizei angehalten werden. Und man denkt, worum geht's hier eigentlich? Und man weiß natürlich, wenn man in diesen Film gegangen ist, ich habe den mehrmals gesehen, bin auch das erste Mal ins Kino gegangen, das geht hier um diese beiden Personen. Aber was vorher passiert ist, weiß man nicht. Also man bleibt im Dunkeln. Und dann endet diese Szene vor dem Krankenhaus. Und dann gibt es so diese Backstory. Die Geschichte, die eigentlich wichtig ist, um das alles zu verstehen. Und hier im Text bei Abraham, da gibt es diese Backstory nicht. Ja, es geht los. Ja. Ja. Gott spricht, geh los, verlass alles, und Abraham geht. Und ich muss gestehen, das hat mich nie gestört. Ich habe gedacht, ja, das ist die Berufung von Abraham. Es gibt hier eben keine Backstory, ja, sondern er geht los und fertig. Es gibt hier nicht mal eine Vorstellung von Abraham. Bei Noah gibt es noch so eine Vorstellung, da steht, dies ist die Geschichte von Noahs Geschlecht. Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seinen Zeiten, er wandelte mit Gott. Und hier steht, da sprach Gott zu Abraham. Fertig. Plötzlich taucht er auf und plötzlich beginnt seine Berufung. Und das Interessante ist, wenn man sich mal die Mühe macht, die Bibel aufzuschlagen, es gibt auch eine Backstory. Und eigentlich wollte ich mit einer Flipchart arbeiten, aber ich habe jetzt gedacht, ich benutze hier so drei Becher. Das ist hier der Beginn von Abrahams Berufung. Genau wie bei der Geschichte von Ziemlich beste Freunde, es geht los, ja, zack. Und es gibt aber auch eine Geschichte davor, die Backstory. Und diese Backstory ist eine wichtige Geschichte, damit man das verstehen kann. Und um diese Backstory geht es in meinem ersten Teil der Predigt, und im zweiten geht es dann um die Story. Also es geht um das Vorher und es geht um das Nachher. Und natürlich geht es auch darum, wo stehen wir eigentlich in der Geschichte heute. Also es gibt eine Vorgeschichte, und diese Vorgeschichte steht, wie das meistens so ist, in einem Text davor. Und deswegen gehe ich auf den Text vorher ein. Und mir geht es um ein paar Verse vorher, aber eigentlich geht es um den Beginn dieser Geschichte von Abraham. Und die beginnt ganz auf den ersten Seiten der Bibel, nämlich als Gott die Erde schafft. Und es beginnt mit einem guten Start. Und das Paradies wird uns vorgestellt, zwei Menschen, die sozusagen im Einklang mit Gott leben. Und es wird berichtet, dass Adam und Gott miteinander zusammen in diesem Garten wandeln, ja, spazieren gehen quasi. Irgendwie sich unterhalten. Man weiß nicht genau, wie es gelaufen ist, aber da war irgendwie eine Einheit da. Und dann kommt ja dieser Bruch, die Menschen wollen irgendwie das machen, was sie wollen und Herr sein über ihr eigenes Leben. Und dann kommt das, was der Peter vorhin erwähnt hat, dieser schreckliche Mord, dieser Brudermord, wo die in der Familie sich umbringen, aus Neid. Und die Mutter schreit, ja, und Adam auch. Und es ist das, was am Anfang war, dieser gute Start, ist auf einmal kaputt. Das ist in Kapitel 3. Und dann gibt es in den weiteren Kapiteln nochmal so einen Aufbruch. Da taucht dann Noah auf. Und es hört sich ja schon ein bisschen gruselig an, wenn man sich das mal bildlich vorstellt. Noah und seine Familie. Das ist ja so eine Szene aus dem Kindergottesdienst. Und die Arche, das ist alles so ein bisschen schön. Aber es ist ja eigentlich eine Katastrophe und die Menschheit wird vernichtet. Und nicht aufgrund von, also sie wird vernichtet, weil die Menschheit einfach schlecht ist, so heißt es da. Und der Einzige, der Gott treu geblieben ist, war Noah. Und dann gibt es in Kapitel 11 noch diesen Turmbau zu Babel, so als nochmal als besonderen Punkt in der Geschichte, wo die Menschheit aber auch sich selber sucht, ja, sich selber einen Namen machen will. Und dann gibt es schon Kapitel 12. Und man denkt, ja, wo ist da der Übergang, wo ist da die Überleitung? Und es gibt eine Überleitung und die lese ich jetzt vor. Und zwar ab Vers 27 in Kapitel 11. Hier ist die Liste der Nachkommen Terachs. Seine Söhne waren Abram, Nahor und Haran. Haran war der Vater Lots. Er starb noch vor seinem Vater Terach in seiner Heimatstadt Ur in Babylon. Abram heiratete Sarai und Nahor heiratete Milka, die Tochter Harans und Schwester Jiskas. Sarai aber bekam keine Kinder. Terach verließ mit seinem Sohn Abram seinen Enkel Lot und seiner Schwiegertochter Sarai die Stadt Ur, um ins Land Kanaan zu ziehen. Sie kamen bis Haran und blieben dort. In Haran starb Terach im Alter von 205 Jahren. Das war also die Vorgeschichte. Die 11 Kapitel seit Beginn der Schöpfung und dann dieser kurze Abschnitt, bevor dann dieser Höhepunkt, diese Geschichte beginnt mit der Berufung Abrahams. Und was steht da drin in diesen kurzen Versen? Da wird erwähnt, es gibt einen Vater von Abraham, der heißt Terach. Und Abraham hat zwei Brüder, Nahor und Haran. Und Nahor war der Vater von Lot, der taucht ja später nochmal auf, damit man das einordnen kann. Also Lot ist der Neffe von Abraham. Und die haben in Ur gewohnt, das ist eine Stadt im Süden von Irak. Und da ziehen sie irgendwann los. Und wohin? Was war ihr Ziel? Kanaan. Und dann wird noch berichtet, dass sie auf der Hälfte der Strecke ungefähr in Haran ankommen und dort siedeln sie sich an und dort stirbt auch der Vater. Irgendwie ein bisschen langweilig, oder? Bisschen Familiengeschichte und die Verwandtschaftsverhältnisse werden geklärt und sie ziehen los von einer Stadt zur anderen. Aber genau das ist die Backstory, die Vorgeschichte für die Berufung von Abraham. Und wenn man so ein bisschen wühlt in dem, was da steht, in den Hintergründen, dann kann man da viel rausholen. Ur im südlichen Irak war eine Stadt, in der man den Mondgott Nanna anbetete. Und die Stadt ist heute eine Stadt, wo viel ausgegraben wird. Man hatte einen großen Mondtempel entdeckt. Ein Tempel, der so ähnlich aussieht wie eine Pyramide, nur dass der obere Teil abgeschnitten ist. Also ein riesiges Ding. Ich habe Bilder gesehen. Und die Stadt war bekannt für diese Anbetung des Mondes. Und der Vater, Terach, der hieß auch noch Mond. Also das heißt, die Stadt war ein Teil dieser Anbetung des Mondes und der Vater war noch ein Teil des Systems. Ja? Namen hatten früher eine viel größere Bedeutung als heute. Und wenn man dann eine Parallelstelle aufschlägt, und zwar aus Josua 24, dann steht da: Eure Väter wohnten vorzeiten jenseits des Stroms, Terach, Abrahams und Nahors Vater, und dienten anderen Göttern. Das heißt, das ist die Vorgeschichte. Da ist eine Familie und Gott ist ganz weit weg. Und dann wird das ja noch so ein bisschen entfaltet. Die Frau von Abraham kann keine Kinder kriegen. Ja, in meiner Lutherbibel steht unfruchtbar. Also die waren echt arm dran, Abraham und Sarai. Das war ja früher noch schlimmer als heute. Da waren die Kinder die Altersversorgung. Und wer keine Kinder hatte, der wurde schlecht angesehen, weil Gott ihn womöglich bestraft hat. Und am Ende dieser Geschichte stirbt der Vater. Also irgendwie ist dieser Text geprägt von Hoffnungslosigkeit. Und vor allen Dingen davon, dass Gott weit weg ist. Und dass sie anderen Göttern dienten. Und dann wird da noch, das ist erstaunlich, dann wird da von einem Aufbruch berichtet. Und zwar in ein Land, das später dann auftaucht, bei Abraham. Nämlich das Land Kanaan wird erwähnt. Das habe ich vorher nie entdeckt, dass der Vater von Abraham schon loszieht. Und zwar mit dem Ziel Kanaan. Und ich habe mich gefragt, was ist jetzt eigentlich hier richtig? Das hier, ja, Abraham kriegt den Ruf von Gott und zieht dann los nach Kanaan. Oder die Geschichte vorher. Und in der Apostelgeschichte viele, viele tausend Jahre später tritt ein Mann auf, nämlich Stephanus, und der greift diese Geschichte auf. Und der schreibt oder spricht in einer Rede und sagt: Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er noch in Mesopotamien war, südliches Irak, Ur, ehe er in Haran wohnte, also ganz am Anfang, und sprach zu ihm: Geh aus deinem Land und von deiner Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen will. Da ging er aus dem Land der Chaldäer und wohnte in Haran. Und als sein Vater gestorben war, brachte Gott ihn von dort herüber in dieses Land, in dem ihr nun wohnt. Das heißt, anscheinend gab es hier in der Vorgeschichte, gab es schon einen Aufbruch, und warum auch immer gab es diesen Impuls von Gott loszuziehen. Und auf der Hälfte der Strecke in Haran bleiben sie stecken. Und das war nicht nur so ein kurzer Zwischenstopp. Ja, ich fahre mal kurz in den Süden und dann, weil es so weit ist, übernachte ich noch in Frankfurt. Sondern die siedeln sich an, bauen Häuser, bauen so ihr Netzwerk auf in dem Dorf oder in der Stadt, wo sie leben. Also Stillstand und keine Bewegung mehr und nicht mehr unterwegs, sondern eben ansiedeln. Also Hoffnungslosigkeit, Mondkult, sie beteten andere Götter an, ziehen los, aber bleiben stecken. Sarah hat keine Kinder, der Vater stirbt. Das ist die Vorgeschichte. Und das ist das Erste, was wir aus diesem Text lernen können. Ich weiß nicht, wie es euch geht, jetzt am Anfang des Jahres, wie ihr in dieses Jahr gestartet seid. Ob ihr, wenn ihr auf dieses Jahr blickt, tolle Sachen vor euch habt, vielleicht endlich Schule zu Ende oder so ein Meilenstein im Studium wird abgeschlossen oder weiß nicht, vielleicht gibt es hier jemanden, der heiratet. Vielleicht gibt es einen wunderschönen Ausblick auf dieses Jahr 2018. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht habt ihr beim Wechsel von 2017 zu 2018 gedacht, oh Scheiße, dieses Jahr, das auf mich zukommt, boah, das wird auch irgendwie eine Herausforderung. Und da steht so viel an, ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll. Und es ist eher so Hoffnungslosigkeit und Ungewissheit und Unsicherheit und so ein doofes Gefühl, dass man sich irgendwie gar nicht auf 2018 freuen kann. Wenn man diesen Text hier liest, dann kann man sehen, Gott hat eine Backstory für uns, für dich. Und das, was du jetzt vielleicht fühlst, 2018 am Anfang, da hat Gott schon längst was getan und hat schon längst seine Fäden gespannt und hat schon geplant, ey, ich habe hier tolle Leute für dich, die dich begleiten in diesem Jahr, und ich habe eine Gemeinde, die dir helfen kann, in diesem Jahr, das vielleicht so dunkel und so düster aussieht, dass es ja gut wird. Und diese dunkle Zeit, die du hast, das ist vielleicht der Beginn für Gottes Wirken. Und ich finde, das ist eine tolle Botschaft, ganz am Anfang dieses Jahres. Also lasst mich euch sagen, Gott wirkt. Und Gott will wirken. Und darauf können wir uns ein bisschen ausruhen und Vertrauen üben. Bei Abraham gibt es nach der Backstory eine Berufung. Und wir befinden uns jetzt hier in der Mitte. Und das ist mein zweiter Punkt. Abraham wird berufen. Und das, was hier immer mitschwingt, wenn man diesen Text liest, dann ist es das, dass er berufen wird, der Stammvater oder der Gründer sozusagen des Volkes Israel zu sein. Das ist seine Berufung. Und was ist eigentlich Berufung? Es hat so zu tun mit drei Stichworten. Das ist einmal ein Schlüsselmoment. Das hat etwas zu tun mit Konsequenz und mit Vertrauen. Und um diese drei Worte geht es. Schlüsselmoment, Konsequenz und Vertrauen. Also Berufung bedeutet, man kann das hier auch sehen in dem Text, man hört die Stimme Gottes, und dabei meine ich nicht nur die hörbare Stimme Gottes, sondern viele Dinge, die wo ich das Gefühl habe, Gott redet jetzt zu mir in irgendeiner Weise, durch meine Gedanken, durch andere. Also ich habe das Gefühl, Gott ist jetzt am Werk und er spricht direkt zu mir in irgendeiner Weise. Und zwar in einem Schlüsselmoment meines Lebens. Ich bin irgendwie darauf vorbereitet und ich habe vielleicht darauf gewartet, oder mich trifft eine Katastrophe und ich weiß, das, was ich jetzt spüre, ist das Reden Gottes. Das ist eine Berufung. Und nach dieser Berufung, oder was dann bei dieser Berufung kommt, ist, dass sich das Leben spürbar in eine andere Richtung bewegen könnte. Erstmal könnte. Ich bin an diesem Punkt und ich höre das Reden Gottes und ich merke, hier kann oder hier beginnt etwas Neues. Und die Frage ist, was ist hier bei Abraham die neue Richtung? Und wir denken, das habe ich eben schon gesagt, wir denken, das ist eben der Gründer des Volkes Israel zu sein. Also Aufbruch von zu Hause, loslösen und ein neues Volk gründen. Aber das ist eigentlich nicht der Kern dieser Berufung, sondern der Kern hat was zu tun mit dieser Backstory. Der Kern hat etwas damit zu tun, dass Abraham berufen wird aus seinem Vaterland, aus dem, was da gemacht wurde, herauszugehen. Nämlich fremde Götter anzubeten. Und jetzt an diesem Punkt neu zu starten mit Gott. Darum geht es. Diese Berufung ist sozusagen ein Rückruf in die Gemeinschaft mit Gott. Vorher Mondkult, anderen Göttern dienen und jetzt eine Neuausrichtung auf den Gott, der die Erde geschaffen hat. Wenn wir uns fragen, wozu wir berufen sind, heute, dann höre ich eure Gedanken und ihr denkt, ja, scheiße, wo bin ich denn eigentlich zu berufen? Was ist meine Berufung für mein Leben? Was kann ich gut? Wo soll ich hingehen? Wo soll ich wohnen? Und sofort wird die Berufung einsortiert in so einen, ich habe eine besondere Aufgabe, eine Berufung. Das ist hier aber gar nicht gemeint. Und das, was in der Bibel in erster Linie von Berufung, wenn da in erster Linie von Berufung die Rede ist, dann geht es genau um das, was Abraham hier erlebt. Nämlich einen Ruf Gottes in seine Gemeinschaft. Und dazu gibt es auch einen wunderbaren Vers im Neuen Testament. Da steht in 1. Korinther 1, Vers 9, Gott selbst hat euch dazu berufen, für immer mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, verbunden zu sein. Das ist unsere Berufung. Und wenn wir fragen, was ist Berufung, die uns gilt, dann ist das in erster Linie das, was hier steht. Nämlich für immer mit Jesus Christus in einer Gemeinschaft mit ihm, in einer Beziehung mit ihm verbunden zu sein. Und für diese Nähe mit Gott verlässt Abraham sein Vaterland und Haran und zieht los. Das war der Schlüsselmoment seines Lebens. Er hat Gott gehört und zieht los. Bei mir gab es auch, wie soll man sagen, eine Backstory. Ich bin jetzt Pastor hier in der landeskirchlichen Gemeinschaft. Vorher war ich 23 Jahre in der Jugendarbeit. Und Leute, die mich so kennengelernt haben, die haben manchmal gesagt, ey Mensch, das ist ja so ein cooler Typ. Und was der erzählt von Jesus und wie er Jesus erlebt, das ist irgendwie toll. Aber natürlich gab es bei mir auch so eine Backstory, wo ich vom Glauben nichts wusste. Aufgewachsen in Hamburg, im Osten von Hamburg, in Hamburg-Bergedorf. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist für irgendjemanden. Und da hat man 69, bin ja 66 geboren, 69 so ein Neubaugebiet gebaut. Ja, viele Hochhäuser. Auch andere Häuser, die nicht so hoch waren, aber da habe ich gewohnt. Und waren ganz viele Kinder. Und wir haben immer viel Fußball gespielt. Und es waren aber eben Leute in dem Ghetto sozusagen. Da bin ich groß geworden. Ohne Glauben, ohne kirchliche Sozialisation, keine christliche Erziehung. Das, was ich zu Hause gelernt habe, war das, dass meine Eltern zu Hause eine Kinderbibel zu Weihnachten rausgeholt haben. Nein, nicht sie haben sie rausgeholt, sondern der Weihnachtsmann, der mit der Rute kam. Und dann hat der Weihnachtsmann die Bibel aufgeschlagen und in der Bibel waren so ein paar handgeschriebene Zettel meines Vaters, Sündenregister stand da drauf. Und dann wurde uns Kindern, meinem Bruder und meiner Schwester, vorgelesen, was wir alles nicht so toll machen. Ja. Meine Schwester soll nicht immer ihre kleinen Brüder ärgern und mein Bruder wurde gesagt, er soll nicht so bockig sein und Rainer soll nicht in die Hose nass pischen. Also das war so meine kirchliche Erziehung. Abgesehen von der Konfirmation dann im Alter von 14, die irgendwie auch ein besonderer Moment ja sein soll. Bei mir war das irgendwie ganz schrecklich. Die Jungs saßen vorne, Mädchen hinten. Ihr könnt euch ja vorstellen, wie ich da gelitten habe. In einem Alter, wo man als Junge dann auch in Stimmbruch kommt. Also es war richtig schrecklich. Und dann habe ich auf einer Klassenreise in der 11. Klasse auf dem Gymnasium bei einer Klassenreise in Florenz ein Mädchen kennengelernt. Das saß nachmittags auf dem Gelände der Jugendherberge und hatte in der Bibel gelesen. Und ich hatte nichts Besseres zu tun und bin da dann so spazieren gegangen und bin auf dieses Mädchen gestoßen und kam mit ihr ins Gespräch. Und sie sagte, liest in der Bibel. Da wusste ich gleich schon, das geht hier bergab mit mir. Und dieses Mädchen hatte echt einen besonderen Eifer, mir das Evangelium zu erzählen. Und ich habe gedacht, Mensch, das ist ja ein ganz nettes, hübsches Mädel. Und ich habe das alles nicht verstanden, was sie mir da erzählt hat. Aber ich fand sie nett. Und da haben wir uns hinterher öfter getroffen, als wir wieder in Hamburg waren und sind Billard spielen gegangen und waren mal mit Freunden unterwegs. Und es hat sich echt eine gute Freundschaft entwickelt. Und weil ich sie so toll fand, hat sie mich auch eingeladen in den Jugendkreis. Und da habe ich das erste Mal gehört, dass es einen Gott gibt, der lebt. Und dass Jesus Christus mich liebt. Und ich habe die Jugendlichen gesehen, wie die miteinander umgegangen sind. Und das war toll. Und dann hat es ein halbes Jahr gedauert. Und dann bin ich nach einer Bibelstunde oder bei einer Bibelstunde habe ich gedacht, abends am Sonntag, jetzt will ich auch Christ werden. Das war so der Schlüsselmoment meines Lebens. Und dann bin ich zum Jugendkreisleiter gegangen und habe gesagt, kannst du mich jetzt bekehren? Und dann hat er gesagt, ich kann dich nicht bekehren. Ja, aber kannst du mich jetzt bekehren? Und dann hat er gesagt, okay Rainer, wenn du das wirklich willst, dann treffen wir uns morgen. Und wir laden ein paar Leute ein und dann kannst du dich für Jesus Christus entscheiden. Und dann haben wir uns den nächsten Abend getroffen, das Mädel war da und der Jugendkreisleiter und noch ein paar andere aus dem Jugendkreis. Und dann habe ich mich ganz klassisch für Jesus Christus entschieden. 25. Februar 1984. Und für mich war das diese Berufung hier. Dieser Schlüsselmoment in die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Die Frage ist, heute Morgen, wo stehst du? Was ist vielleicht deine Backstory? Und hast du diesen Schlüsselmoment in die Gemeinschaft mit Gott, in die Gemeinschaft mit Jesus Christus schon erlebt? Hast du schon mal Gottes Ruf in deinem Leben gehört, wo du dachtest, Mensch, das ist niemand anders als Gott allein. Und er zieht mich zu sich hin und ich muss diese Entscheidung treffen und ich weiß aber noch nicht, wie es geht. Und ich kann mich auch noch nicht durchdringen. Ich wünsche dir, dass du an diesem Moment dran bleibst. Und Gott darum bittest, dass er dir hilft, diesen Schritt zu tun. Den Schritt, den ich getan habe und den Schritt, den Abraham hier getan hat. Also Berufung ist, wenn dieser Schlüsselmoment irgendwann in unserem Leben auftaucht. Und das ist übrigens nicht so ein Schlüsselmoment, der immer wieder kommt. Und den man so ständig erleben kann, wenn hier Lobpreis ist oder wenn man auf einer Freizeit ist oder so, sondern das ist dieser eine Moment, wo du dich entscheidest, ich will jetzt mit Gott, mit Jesus Christus ganze Sache machen. Paulus spricht in diesem Zusammenhang von einem Durchbruch vom Tod zum Leben. Und Jesus nennt das eine Neugeburt. Also da beginnt etwas ganz Neues. Dieser Schritt ist wichtig. Das ist die Berufung, die wir alle erleben müssen. Und das Neue Testament sagt, wenn wir diesen Schritt getan haben, wenn wir diesen Schritt machen, dann werden wir Christen, dann bekommen wir den Heiligen Geist und sind in diese Gemeinschaft mit Jesus Christus hineingestellt, und zwar für immer. Und deswegen ist das Zweite wichtig, und darüber möchte ich sprechen, und zwar das Thema Konsequenz. Das, was Abraham hier erlebt, endet nicht mit diesem einen Schlüsselmoment, wo er Gottes Ruf hört und merkt, ich muss jetzt aufbrechen, sondern es geht weiter damit, dass er wirklich losziehen muss. Er muss reagieren auf dieses Reden Gottes. Und bei mir war das auch so. Ich musste reagieren auf das, was ich in meinem Herzen gespürt habe. Und klare Sachen machen. Und nicht nur sagen, ich will jetzt diesen Moment erleben, diesen Montagabend im Jugendkreis, wo alle da sind und wo der Jugendkreisleiter hinterher gesagt hat, Rainer, jetzt ist Freude im Himmel. Sondern dann ging es eigentlich erst los. Im Text steht, Abraham soll sein Vaterland verlassen. Das war bei mir nicht ganz so krass. Ich habe damals noch zu Hause gewohnt, war ja mitten im Abitur und so. Aber meinen Eltern und meinen Geschwistern irgendwie deutlich zu machen, dass ich jetzt irgendwie einen ganz neuen Weg einschlage, das war nicht leicht. Und meine Schwester war die Erste, die beim Sektenbeauftragten in Hamburg angerufen hat und hat gefragt, sag mal, dieser Jugendkreis da in Hamburg-Bergedorf, was ist das eigentlich? Und dann hat der gesagt, er kannte den Jugendkreis leider alles in Ordnung. Aber das war komisch. Und ich musste meine damalige Clique verlassen. Ich habe den Freundeskreis komplett gewechselt. Das war schon ansatzweise wie bei Abraham. Ansatzweise. Wenn du diesen Moment erlebt hast, ich weiß nicht, wie lange der zurückliegt, dann wirst du das vielleicht erlebt haben, dass der Glaube auch was mit Konsequenz zu tun hat und damit, dass man ständig dabei ist, das Christsein zu üben und Erfahrung zu sammeln und nicht nur am Sonntag hier beim Lobpreis fröhlich zu sein und in der Gemeinde die Geschwister neben sich zu haben, sondern wenn man ganz alleine ist, ja, in der Schule, im Studium, in der Familie, dann auch zu glauben. Und eben nicht zu sagen, ich bin eben nur Sonntagschrist. Als ich damals meinen Eltern erzählt habe, ich werde jetzt Theologie studieren, das war schlimm für meine Eltern. Ja, sie wussten, der Sohn zieht weg. Das war komisch. Und für meine Geschwister auch. Schlimmer wurde es dann noch, als ich nach 3,5 Monaten mein Studium in Marburg abgebrochen habe. Mein Vater hat gesagt, du bist aufgrund deines Glaubens losgezogen. Du kommst hier nicht wieder her. Ja? Meine Geschwister waren schon so weit, dass sie gesagt haben, Rainer, kannst du auch zu uns kommen. Und meine Mutter hat gesagt, klar, Rainer, du kommst zu uns. Und dann habe ich ein halbes Jahr wieder bei meinen Eltern gewohnt. Und musste mir so ein bisschen den Spott vor allen Dingen von meinem Vater anhören, was denn mein Christsein eigentlich bewirkt in meinem Leben. Aber das war toll. Ich habe in dieser Zeit Gottes Nähe gespürt, ganz stark, ganz dicht. Und gewusst, er ist bei mir und er trägt mich durch. Und dann habe ich ein halbes Jahr später woanders angefangen, eine Bibelschule im Schwarzwald. Bei Abraham war es übrigens auch so. Der musste, nachdem er losgezogen ist, von Haran, sein Vater war ja tot, da war es ja vielleicht auch ein bisschen einfacher, der musste echt üben, wie das geht. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, der ist ja dann aufgrund einer Hungersnot in Ägypten gelandet und seine Frau war ganz schön, steht im Text. Und weil sie so schön war, und Abraham ja noch ganz, ganz frisch im Glauben war, hat er gedacht, ich schaffe das schon. Und hat dann gedacht, ich sag jetzt, das ist meine Schwester. Ja, und damit war natürlich für den Pharao die Sache klar. Schöne Frau. Und der hat die dann in sein Haus geholt. Und dann wurde er ganz krank, der Pharao. Und dann kam alles, flog alles auf. Ja? Die Lüge von Abraham, seinen Tricksen da, das ist meine Schwester. Und dann wurde da quasi, wurde er gesagt, nun geh endlich, damit ich wieder gesund werde. Also peinliche Geschichte. Das war die erste Glaubenserfahrung von Abraham. Die zweite, er hat noch einen Altar gebaut vorher in Kanaan, aber dann ist er echt voll auf die Schnauze gefallen. Das gilt uns, dass wir in unserem Christsein konsequent sind. Und ich weiß nicht, an welcher Stelle ihr steht in eurem Glauben, ja, was ihr zu bewältigen habt. Aber es geht darum, dieser Berufung gemäß zu leben. Christsein zu üben. Jeden Tag. Vertrauen zu üben. Wenn ihr krank werdet, wenn ihr keinen Job findet, wenn ihr eine Scheißklausur schreibt, obwohl ihr so viel dafür gebetet habt, wenn es in der Familie nicht klappt, wenn es in der Ehe Streit gibt, Scheitern gibt, da gilt es dann, Glauben zu leben und Gott treu zu sein, konsequent zu sein, bei ihm zu bleiben, in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Das ist unser Auftrag. Paulus schreibt an einer Stelle, ihr seid Kinder des Lichts, lebt als Kinder des Lichts. In Gottes Nähe. Darum geht es. Und dann letztes will ich sagen, natürlich hat unser Christsein etwas mit Vertrauen zu tun. Wenn man den Text liest bei Abraham, er wusste eben noch nicht, wo er hinzieht. Geh in ein Land, das ich dir zeigen will, steht im Text. Und das ist unser Leben. 2018 liegt vor uns und wir wissen nicht, was kommt. Ich weiß nicht, wer von euch hier studiert. Ihr wisst noch nicht mal, wo ihr landen werdet. Und die Jugendlichen haben noch das ganze Leben vor sich. Alles ist offen. Und trotzdem gibt es diese Zusage Gottes, ich werde dich nie verlassen. Und ich werde dich nie verlassen, egal wo du hinziehst und egal was du erlebst. Und Abraham musste dieses Vertrauen üben, jeden Tag. Und das ist auch unsere Berufung sozusagen. Und ich wünsche uns allen, dass wir nicht so wie Abraham auf der Hälfte der Strecke stecken bleiben. Das war ja seine Backstory. In Haran stecken zu bleiben, auf der Hälfte des Weges. Ist schon losgezogen, aber ist auch nicht angekommen. Das ist eigentlich der blödeste Punkt. So mittendrin. Losgezogen, aber noch nicht angekommen. Und das gilt auch für, wenn man das jetzt ein bisschen weiterfasst, für eine Berufung, die über diese Berufung bei Christus zu sein hinausgeht. Also eine Berufung für eine bestimmte Aufgabe, für einen Ort, an dem man wirken soll. Wenn du diesen Moment irgendwie erlebt hast, im Laufe deines Lebens, einen Schlüsselmoment, wo du denkst, das ist jetzt das Reden Gottes in mein Leben hinein und ich soll Theologie studieren oder ich soll einen Laden aufmachen über Teppiche oder keine Ahnung, irgendwas setzt ein, was euch gerade bewegt und was so euer Traum im Leben ist. Und ihr merkt, mein Wunsch, euer Wunsch und das Reden Gottes kommt zusammen, womöglich in einem Schlüsselmoment eures Lebens. Und ihr habt gespürt, das ist nicht nur mein Traum, sondern das ist irgendwie auch Berufung. Ja, dann müsst ihr auch weitergehen. Und diesen Traum verfolgen und diesen Ruf verfolgen. Und nicht in Haaren stecken bleiben, sondern weitergehen. Und euch beraten mit Leuten, was sagst du dazu? Wie passt das in mein Leben? Wie kann ich das verwirklichen? Vor allem aber geht es darum, unserer Berufung gemäß zu leben, nämlich für immer mit Jesus Christus verbunden zu sein. Punkt. Ich wünsche euch das, dass ihr die Berufung Gottes ernst nehmt. Die Berufung in seine Gemeinschaft und auch die Berufung vielleicht in einen bestimmten Dienst, in eine Aufgabe, in euren Traum des Lebens. Wir wollen noch zusammen beten. Gott, wir danken dir für diese Geschichte von Abraham. Danke, dass du ihm so ganz klar und deutlich begegnet bist. Und dass er gespürt hat, es beginnt jetzt etwas Neues. Er ist wirklich losgezogen, aufgebrochen und hat deine Gemeinschaft gesucht. Und wir sehen, dass Abraham gefallen ist und ja, einfach auch viel missgebaut hat. Aber er ist bei dir geblieben, er hat dir vertraut, er ist konsequent gewesen in seinem Leben, in der Gemeinschaft mit dir. Hilf uns, dass wir in unserem Christsein konsequent sind, dass wir unsere Berufung in die Gemeinschaft mit dir ernst nehmen, dass wir vertrauen, auch wenn vieles dunkel und düster aussieht. Du hast eine wunderbare Zukunft mit uns vor, auch wenn wir das nicht sehen können, momentan vielleicht. Aber wir wollen darauf vertrauen. Wir wollen unsere Geschwister annehmen als Wegbegleiter, die uns Mut machen, an dir festzuhalten, die uns auch in unserem Glauben stärken können. Danke für diese Gemeinde und für diesen Tag und für das Jahr, das vor uns liegt. Amen.